Weiße Hirsche. Hörspiel von Gerold Ducke.
Es gingen drei Jäger wohl auf die Pirsch. Sie wollten erjagen den weißen Hirsch. Sie wollten erjagen den weißen Hirsch. Husch, husch, piff, paff, tra.
Vater?
Ja?
Wie geht's dir heute?
Geht schon.
Willst du Zeitung lesen?
Nein.
Fernsehen?
Nein. Gibt's was Gescheites zum Essen?
Kurz bevor mein Vater starb, sah ich ihn im Traum. Er saß alt und gebrechlich am Küchenfenster und schaute hinaus.
Mein Sohn, ich sehe es genau.
Es scheinen die alten Weiden so grau.
Gibt's die noch?
Längst nicht mehr.
Und die Mücken?
Nur noch im Café Mückenstich.
Du meinst Bienenstich? Ja, gibt's auch nicht mehr. War alles früher. Wir auch.
Papa? Papa!
Was denn?
Lies mir was vor.
Kannst du nicht bitte sagen?
Bitte.
Es war einmal ein Graf, der wohnte in einem Schloss. Nahe bei dem Schloss lag ein großer, dunkler Wald, wo allerlei Getier, Hasen, Rehe und Hirsche und...
Warum liest du nicht weiter?
Einmal als Kind habe ich weiße Hirsche gesehen.
Hirsche sind aber rot. Rot oder braun?
32 weiße Hirsche im Böhmerwald.
Hast du im Wald gewohnt?
In Mückenhahn.
Mückenhahn?
Nein, Mückenhahn.
Das ist aber ein komischer Name.
Ein kleines Dorf.
Lies doch weiter.
Wie sagt man?
Bitte.
In dem großen, dunklen Wald des Grafen standen 100-jährige Eichen, an denen Wildschweine sich die Schwarte rieben, und in den Lüften schwirrten Mücken, 2 Milliarden Mücken, die nicht wussten, wen sie stechen sollten. So wenige Menschen gab es in dieser Gegend. Eines Tages nun, als der Graf hinaus in seinen Wald ging, da stand auf einmal ein fremder Mann vor ihm.
Wer sind Sie? Und was suchen Sie in meinem Wald?
Gestatten, Dr. Hebel aus Berlin, Reichsanstalt für Wasser- und Luftgüte.
Luft und Wasser sind von allererster Güte.
Es tut mir leid, Herr Graf, aber Sie müssen hier weg.
Sie reden Unsinn, junger Mann. Wissen Sie überhaupt, wo Sie sich befinden? Hier an dieser Stelle...
lebten einst 4 Brüder. Die Ritter Burchard, Günzel, Günther und Werner von Hillendal, die um das Jahr 1300 an dieser Flussniederung eine Burg errichteten, die Handelswege kontrollierten und Macht und Reichtum anhäuften. Ich weiß.
Meine Urahnen.
Aber jetzt kommt hier das größte Automobilwerk Deutschlands hin.
Und die Mücken?
Dazu habe ich einen Bericht verfasst. Wenn man hier wirklich ein Werk bauen würde, schrieb ich, dann wäre die einmalige Gelegenheit, mehr als 70 der interessantesten Mückenarten zu studieren, für immer verloren. Herr SS-Obersturmbahnführer Dr. Laffert, übrigens ein sehr kultivierter Mann, las meinen Bericht und verschaffte mir genug Zeit, um die Mücken, die mich am meisten interessierten, zu evakuieren.
So war das. Und wer es besser weiß, der soll sich melden.
Hallo? Warst du wieder im Wald?
Aber nur kurz und auch nicht tief drinnen.
Du sollst nach der Schule sofort nach Hause kommen. Deine Kartoffelpuffer sind jetzt kalt. Und wie war die Schule?
Zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König.
Und wer schön singt, der singt schön. Setzen. Deine Note kannst du dir selber ausrechnen.
Herr Becker. Musik, Rechnen, Religion. Kleiner Mann mit Glatze spielt Geige und verprügelt uns nach Noten.
Also, los geht's. Zeigt her eure Händchen.
Für jeden Rechenfehler gibt es eins mit dem Geigenbogen auf die Finger. So lerne ich, dass man sich nicht verrechnen darf.
Dem will er seine Wunder weisen, in Berg und Wald und Strom und Feld.
Letzte Stunde, Religion. Herr Becker zeichnet ein Dreieck an die Tafel. In der Mitte ein Auge.
Das ist Gottes Auge. Es sieht alles.
Mich auch?
Dich besonders.
Wer fleißig mitmacht, darf nach dem Unterricht Lehrer Beckers schwere Tasche nach Hause schleppen.
Sie sind aus leichterem Stoff als wir und gehen auch nicht auf schweren Sohlen über die Erde. Die meisten von ihnen berühren den Boden nur leise mit ihren Zehen, stets bereit, sich aufzuschwingen.
Herr Lohmann.
Die Luft ist ihnen die Brücke zu allen Wünschen. Schnell wie die Gedanken erreichen sie ihre Ziele.
Deutsch und Naturkunde.
Und wenn im Frühjahr die aus fernen Ländern heimgekehrten Sänger hinausjubeln müssen, dass sie wieder da sind, dann ist es uns, als spreche die Natur wortlos unsere eigenen Sehnsüchte und Leidenschaften aus. Na, worüber wollen wir heute sprechen? Was denkt ihr?
Über die Vögel.
Richtig. Mach nur weiter so schön mit. Nun seid doch endlich mal ruhig. Wenn ihr so viel Krach macht, könnt ihr sie ja gar nicht hören, die Vögel. Nur wir Menschen teilen mit ihnen das Gefühl für die schönen Töne und die Fähigkeit, sie hervorzubringen.
Kommst du Weihnachten?
Natürlich, Mutter.
Schön, dich mal wiederzusehen. Was treibst du denn so?
Nichts Besonderes, das Übliche.
Essen ist fertig.
Da gibt's wieder Kartoffelpuffer.
Die hast du doch als Kind so gern gegessen.
Iss, damit was wird aus dir? Wir wissen gar nicht, was du jetzt so machst.
Ich esse Puffer.
Selbstgemacht.
Du?
Nein, Mutter. Hat dafür wieder lange in der Küche gestanden.
Schmeckt Mama auch sehr gut.
Noch einen?
Danke, ich bin satt.
Na, einen wirst du doch noch schaffen.
Habt ihr schon die Nachrichten gehört?
Nein. Ist was passiert?
Da ist einer gestorben.
Und wer ist tot?
Rudi Dutschke.
Ach, auch so ein Weltverbesserer.
Ihr glaubt natürlich nicht, dass die Welt verändert werden muss.
Wenn alle so viel gearbeitet hätten wie dein Vater, wäre die Welt besser.
Immer arbeiten, arbeiten.
Wir hatten nicht so viel Zeit zum Demonstrieren wie ihr heute.
Ihr habt ja auch nie Widerstand geleistet. Ihr wart ja immer dafür, Herr Hitler, Adenauer.
Woher willst du das wissen?
Nun hört aber auf. Es ist Weihnachten. Schmeckt's euch denn?
Mein Magen tut weh.
Ja, her, weil du wieder zu viele Spalttabletten genommen hast.
Ist an meinen Kopfschmerzen etwa auch die Gesellschaft schuld?
Woher soll ich das wissen?
Du hast doch so lange studiert.
Kopfschmerzen liegen bei uns in der Familie.
In deiner vielleicht.
Wenn es bloß kein Tumor ist.
Jetzt mach nicht wieder die Pferdescheu.
Dein Freund Kluge...
Der hat Hautkrebs.
Nein, auch einen Tumor.
Wieso auch?
Ist doch kurz vor Weihnachten operiert worden. Der Arzt im Krankenhaus hat gesagt, Frau Kluge, zu Ihnen nach Hause kommt ein kleines Kind.
Oh, du Fröhliche. Ich gehe dann mal wieder nach unten.
Immer ist er im Keller. Ich sehe ihn kaum noch.
Seit mein Vater Rentner ist, repariert er alte Uhren und bringt sie wieder in Schwung. Vorausgesetzt, das Uhrwerk ist nicht zu klein für seine schlechten Augen. Überall in der Wohnung hängen und stehen Uhren. Erzählen, wie spät es ist. Eigensinnig und jede für sich.
Oh, ich kann nicht einschlafen.
Warte, ich halte sie an. So, jetzt kannst du schlafen.
Na dann, gute Nacht, Vater.
Fährst du morgen schon wieder?
Übermorgen, habe ich doch gesagt.
Habt ihr den Kater gesehen?
Bei mir ist er nicht.
Da ist er doch, hinterm Sofa.
Aber eines Tages war er wirklich verschwunden. Swart hier, der schwarze Kater mit dem weißen Fleck. Wir haben ihn überall gesucht.
Vielleicht ist er über den Balkon.
Aber was will er da draußen? Findet sich doch gar nicht zurecht, der Dumme. Och, hat es so gut bei uns. Was muss er denn auf seine alten Tage noch Abenteuer suchen?
Weiß man, was in einem Tier so vor sich geht? Katzen gehen in die Natur, wenn sie sterben wollen. Hat er gehofft, gemeinsam mit dem Kater zu verschwinden, wird wohl nichts draus werden.
Was soll ich in der Natur? Zu Hause will ich sterben. Auf meiner Decke. Und ohne Spritze.
Aber jetzt noch nicht, bitte. Einer muss bei meinen Eltern bleiben, wenn ich wieder wegfahre.
Schlechtes Gewissen?
Ich habe längst mein eigenes Leben. Aber Sie sind so furchtbar alt.
Das bin ich auch. Hast dich nicht für mich interessiert, als ich jung war?
Ja. Kannst du mir verzeihen?
Würde ich sonst mit dir sprechen?
Ja, dann komm zurück. Sie brauchen dich.
Vielleicht siehst du mal im Uhrenkasten nach.
Erzähl keine Märchen.
Ich wollte, ich wäre kein Märchen.
Der alte Großvater und sein Enkel. Bitte.
Es war einmal ein steinalter Mann. Dem waren die Augen trüb geworden, die Ohren taub und die Knie zitterten ihm. Auch hatte er keine Zähne mehr. Wenn er nun bei Tische saß und den Löffel kaum halten konnte, schüttete er Suppe auf das Tischtuch und es floss ihm auch immer wieder etwas aus dem Mund. Sein Sohn und dessen Frau ekelten sich davor, und deswegen musste sich der alte Großvater endlich hinter den Ofen in die Ecke setzen, und sie gaben ihm sein Essen in ein irdenes Schüsselchen. Da sah er betrübt nach dem Tisch, und die Augen wurden ihm nass. Einmal auch konnten seine zittrigen Hände das Schüsselchen nicht festhalten. Es fiel zur Erde und zerbrach. Die junge Frau schalt, er aber sagte nichts und seufzte nur. Da kauften sie ihm ein hölzernes Schüsselchen für ein paar Heller. Daraus musste er nun essen. Wie sie da so sitzen, so trägt der kleine Enkel von 4 Jahren auf der Erde kleine Brettlein zusammen. »Was machst du da?« fragte der Vater.
»Ei, ich mache ein Tröglein. Daraus sollen Vater und Mutter essen, wenn ich groß bin.«
Da sahen sich Mann und Frau eine Weile an, fingen endlich an zu weinen, holten allsofort den alten Großvater an den Tisch und ließen ihn von nun an immer mitessen, sagten auch nichts, wenn er ein wenig verschüttete.
Schmeckt es dir, Vater?
Geht schon.
Kartoffelpuffer, dein Lieblingsgericht.
Mit Apfelmus?
Mit Apfelmus.
Brauchst du eine Serviette?
Hab schon gekleckert.
Macht nichts.
Die Tischdecke muss sowieso in die schmutzige Wäsche.
Muss ich jetzt nicht meine Tabletten nehmen?
Ja, ich gehe schon.
Und meine Fernsehbrille?
Du kannst einen ganz schön auf Trab halten.
Die beste Krankheit taugt nichts.
Also, ich gehe dann mal.
Wohin gehst du denn wieder?
Wenn ich meine Eltern besuche, gehe ich in den Wald. Der kleine Teich, auf dem die Mücken tanzen. Die Lichtung, wo mein Hochsitz steht. Ich klettere hinauf, um zu lesen. Leichte Windstöße. Vereinzelt fallen Blätter.
Schau mal nach oben. Was kreist denn dort am Himmel?
Ein Habicht? Nein? Ein Falke? Auch nicht?
Weder das jähe Schießen des Habichts noch die schnelle Beschwingtheit des Falken kommt der sanft fließenden Bewegung des Milans gleich.
Herr Lohmann, so habe ich mir das immer vorgestellt. Eines Tages würden wir uns wiedererkennen, hier im Wald. Hab meinen Eltern nie verraten, dass ich sie manchmal zu Hause besucht habe, nach der Schule.
Du hast ihnen nichts gesagt?
Kein Wort.
Vielleicht hätte es sie interessiert.
Ausgeschlossen. Wir sprachen über das Meer der Wirbellosen, Silur genannt, als die räuberischen Nautiliden über den Meeresboden jagten. Und wie nach dem Silur das Devon kam, als die Pflanzen und Tiere an Land gingen und danach über die Wälder der Steinkohlezeit, das Carbon, die ersten Insekten. Ach, sowas interessierte meine Eltern nicht.
Dein Vater wollte etwas aus dem machen, was nicht zu machen war. Schwer, ihm das auszureden.
Sie haben mit ihm gesprochen?
Er wünschte sich für dich ein gutes Leben in der Autofabrik.
Entschuldigung, wenn ich mich einmische, Kollege Lohmann.
Frau Lehrer Becker ist mir noch im Wald nicht sicher.
Aber es ist Herbst und die Milane sind Zugvögel, also längst im Süden.
Nicht alle, Kollege Becker, nicht alle. Immer mehr bleiben bei uns.
Was sind denn das für neue Sitten?
Ich glaube, ich komme zu spät zum Essen. Mein Vater muss mir noch vorher die Zecken entfernen.
Dann lass ihn nicht länger warten. Nimm die Abkürzung durch das Birkenwäldchen.
Die im Sonnenlicht leuchtenden Stämme. Die Fäden in der Luft. Bemessen, gesponnen, abgeschnitten. Die Sirenen der Stadt, Leichtsinn, Unfälle, Tod. Am Weg das Kreuz für die Russen, 27. Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter, vernichtet durch Arbeit. Die Stadt ehrt ihr Andenken mit einem verwelkten Kranz.
Haben Sie nicht meine Kinder gesehen?
Ihre Kinder? Nein. Hier waren keine Kinder.
Ach, warum nur mussten meine Kinder sterben, um die ich mich so sehr gekümmert habe?
Ihre Kinder sind tot.
Zuerst haben wir sie in hölzernen Särgen bestattet, dann in Pappkartons und schließlich ohne Behältnis. Wie soll ich sie da wiederfinden? Aber hier irgendwo müssen sie liegen.
Was ist denn passiert?
Es war meine Pflicht, alles Menschenmögliche für diese Kinder zu tun, aber es gab nichts, was ein Arzt hätte tun können.
Also Sie sind Arzt?
Ja, Kinderarzt.
Als Kind war ich gerne krank. Leichtes Fieber, keine Schule, Essen im Bett und Vorlesen.
Alte Häuser gibt es nicht in unserer Stadt, denn 1938 stand hier noch kein einziges Haus.
Also gibt es auch keine verwahrlosten Viertel und Winkel, in denen arme Leute wohnen. Es ist eine Arbeiterstadt. Jeder hat seinen Lohn und der ist nicht klein. Aber natürlich gibt es Unterschiede und für die besseren Leute gibt es auch ein besseres Viertel. Bessere Leute in einer Arbeiterstadt sind diejenigen, die keine Arbeiter sind, sondern den Arbeitern sagen, was sie tun müssen. Wenn es ihnen niemand sagen würde, kämen am Ende des Fließbandes keine Autos an, sondern große Blechschachteln, vorne mit einer Hupe und hinten mit einem Scheinwerfer. Niemand würde so etwas kaufen. Wie gut, dass es auch in einer Arbeiterstadt bessere Leute gibt.
Sind wir auch bessere Leute?
Naja, es geht uns immer besser. Vorbei die schweren Zeiten. Du kannst von Glück sagen, dass... Wo willst du denn hin? Bleib liegen. Du bist noch krank, nicht so nah ans Fenster.
Da ist sie wieder.
Wer?
Manchmal läuft eine alte, zerlumpte Frau durch unsere junge, saubere Stadt.
Wer ist das, Papa?
Das ist Adolf Hitlers Putzfrau.
Hitler, der die Autobahn gebaut hat?
Woher weißt du das?
Ich bin das Kind, das im Auto immer brechen muss. Nur vorn nicht, neben meinem Vater. Aber da sitzt schon meine Mutter und erzählt, was rechts und links passiert, denn Vater muss immer geradeaus blicken. Am liebsten würde ich nachts fahren, wenn die Ziffern des Armaturenbretts leuchten. Doch Vater will nur im Hellen fahren. Er war im Krieg verschüttet.
Sind wir bald da?
In den Ferien fahren wir auf Hitlers Autobahn zu meinen Großeltern. In die Stadt, wo meine Mutter geboren wurde, wo sie gespielt hat, zur Schule ging und sah, wie die Synagoge brannte.
In der Schule hat man sich gewundert, dass die Juden nicht mehr da waren. Es hieß immer, die sind nach Amerika.
Die sind nach Amerika.
Auf dem Schulweg musste ich ein Stück an der Bahnlinie entlang.
Einmal stand da ein Güterzug und aus einem Waggon kamen Hände raus.
Nur Hände, lauter Hände.
Lauter Hände.
Und ich habe so eine Angst gekriegt und bin schnell nach Hause gerannt. Meine Mutter hat gesagt, ich soll um Himmels Willen still sein. Du hast nichts gesehen.
Du hast nichts gesehen.
Sie hatte noch mehr Angst als ich.
Nach der Schule wollte ich Hebamme werden, das war mein großer Wunsch.
Aber dann kam der Krieg und sie brauchten nur noch Krankenschwestern. Am Schluss war ich eine kriegsgefangene
Krankenschwester.
Weil wir doch die Verlierer waren.
Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein. Und das heißt Erika, eins von 100.000 Kleinen.
Und wie ging das weiter? Vergessen. Irgendwas mit 100.000 kleinen Bienelein.
Mit Ginster?
Nein. Ginster kam nicht vor.
Oder Bärlapp?
Auch nicht.
Der wetterharte Bärlapp, wie er durch den rauen Flechtenteppich der Heide kriecht und lange Stängel emportreibt. Die Heide war nämlich früher ein tropischer Wald, bis die Gletscher der Eiszeit kamen und die Kälte brachten. Da mussten sich die tropischen Pflanzen wie der Bärlapp dann den neuen Lebensbedingungen anpassen und wuchs nur noch zu bescheidener Größe auf.
Woher weißt du das alles?
Hab ich gelesen.
Und wo?
Im kleinen Naturfreund.
Ach ja, jetzt blüht sie wieder, die Heide. Wunderschön sieht das aus. Ich hab's schon so lange nicht mehr gesehen. Wir könnten einen kleinen Abstecher machen.
Oh ja, bitte. Papa, mach einen Abstecher.
Erika, denn ihr Herz ist voller Süßigkeit. Lada, Papa, da.
Oh, er muss wieder brechen. Schnell, die Dose.
Die rosa Plastikdose, die meine Mutter nach jeder Autofahrt leeren und säubern muss. Auch die neuen Tabletten gegen Reisekrankheiten haben nicht geholfen.
Erika,
Jetzt hör doch mal auf mit deiner Erika. Du musst gleich links abbiegen.
Bist du sicher?
Ist das hier schon die Heide?
Mutter will uns erst noch was zeigen.
Es ist auf dem Weg.
Ein Hünengrab?
Sowas Ähnliches.
Vorher müssen wir aber noch Blumen besorgen.
Wo willst du denn jetzt Blumen herkriegen?
Wir sind da.
Was für ein schöner, großer Parkplatz.
Das ist ja ein Park. Müssen wir jetzt da rein?
Ja. Aber nicht rennen und schön auf dem Weg bleiben. Früher waren hier doch keine Birken, oder? Aber schön ist es geworden. Man sieht nichts mehr. Alles so gepflegt. Alles verschwunden.
Was sind das da für Hügel? Da steht ja was dran. 500 Tote. 1000 Tote. 3000 Tote. Und nochmal 1000 Tote. Macht zusammen. Ist das hier ein Friedhof?
Wie sollen wir ihm das erklären?
Die Engländer haben uns hergebracht mit dem LKW. 40 kriegsgefangene Krankenschwestern. Ich habe nicht gewusst, was mich erwartet. Es hieß nur immer, wir kommen in ein befreites Lager.
Dann haben wir gesehen, was hier los war. Zuerst mussten wir sortieren, die Lebenden von den Toten. Eine Frau, eine Polin, hat mich immer so angeguckt. Was guckt die immer so? Sie konnte Deutsch und hat gesagt, ich habe geschworen, wenn ich frei bin, den ersten Deutschen, den ich sehe, den bringe ich um. Da ist mir ganz schön schlecht geworden. Sie hatte Medizin studiert und wusste, dass sie nicht überlebt. Ich wohne hier ganz in der Nähe, habe ich gesagt. Ich bringe dir jedes Jahr einen Blumenstrauß. Wenigstens ist sie in einem sauberen weißen Bett gestorben.
War hier früher was los?
Will ja keiner mehr was hören davon. Ich kann es ja auch nicht glauben. Aber so war es. Und ich träume immer noch davon.
Was ist denn jetzt?
Ich glaube, Mutter will lieber weiterfahren.
Meinst du?
Wir waren aber noch gar nicht in der Heide.
Hier in der Nähe war auch ein Lager für entlassene Kriegsgefangene. Da haben wir uns kennengelernt, Vater und ich. Und heute ist unser Hochzeitstag.
Wo sind denn jetzt die Blumen?
Oder kam sie aus Ungarn? Ich glaube, sie hieß Bianca.
Papa war gefangen?
Er war verwundet und ich habe ihn gepflegt.
Meine Mutter, die barmherzige Schwester. Jetzt pflegt sie ihn wieder.
Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein. Zwei, drei, vier, eins, zwei. Und das heißt Schnetterdeng, Elisabeth. Ach, wärst du doch im Böhmerwald geblieben. Mit Schirm und Stock und Eke eins.
Er bringt alles durcheinander.
Mein Sohn, ich sehe es genau.
Es scheinen die alten Weiden so grau.
Nein, nicht die Weiden. Siehst du da drüben den Hügel?
Ja, sehe ich.
Da sitzt er, der Soldat, und bewacht seinen toten Freund.
Du willst ihn trösten.
Aber er schreit mich nur an. Dieser Hitler, wenn ich den erwische, den bringe ich um. Und dann kamen die Amerikaner.
Die Landung in der Normandie?
Hm? Ja, kamen aus dem Schiff und waren gleich tot. Aber sie haben den Krieg gewonnen.
Er redet immer vom Krieg.
Versprich mir, dass du dich um Mutter kümmerst, wenn mir was passiert.
Natürlich.
Fährst du morgen schon wieder?
Mein Vater hätte im Schlamm versinken, im Heu ersticken oder in der Schlacht um Monte Cassino fallen, meine Mutter sich im Lager anstecken können. Wie leicht hätten wir uns verfehlen können. Aber nun habe ich ein Schiff und bin ein Kapitän im Garten meiner Großeltern, wo die Bäume nicht in den Himmel wachsen, wo zwischen Kartoffeln und Margeriten meine Mutter heranwuchs und ihren Eltern über den Kopf, wo Hühner fleißig Eier legen, während meine Großeltern im Kohlenkeller die Schweine füttern. Ich habe Angst da unten im Dunkeln. Die Schweine auch. Sie sind illegal. Niemand darf sie sehen oder hören.
Was haben Sie denn, Opa?
Ja, vorne fett ist da.
Schlachter vorne fett. Er schlachtet schwarz und bekommt zum Lohn ein halbes Schwein.
Kann ich sie noch mal anfassen?
Na, lieber nicht. Die sind schon hinüber.
Mein Großvater hätte 100 Jahre alt werden können, ohne diesen Magenkrebs. Als er im Sterben lag, freute er sich, weil er den Staat so viel Rente gekostet hatte und rührte die Schnabeltasse mit Haferschleim nicht mehr an. Alle waren sehr gefasst. Der Arzt, der uns schon lange keine Hoffnungen mehr gemacht hatte, füllte den Totenschein aus. Zwei Männer in Schwarz verrichteten ein kurzes Gebet, kämmten und wickelten meinen Großvater in ein weißes Tuch. Vor der Beerdigung noch eine kurze Besprechung mit dem Trauerredner. Er sieht erst seinen Kugelschreiber, dann uns traurig an.
Also, was können wir denn über den Verstorbenen erzählen?
Erzählen? Ja, was denn erzählen? Dass ich abgehauen bin, aus Hinterpommern, wo wir die Mütze vom Kopf reißen mussten, wenn der Gutsbesitzer durchs Dorf ritt. Ich wollte nicht Bauer werden wie mein Vater, immer die schwere Arbeit auf den Feldern. Da bin ich eben ausgebüxt. Eisenbahn 4. Klasse, Richtung Westen. Hab zuerst in einer Ziegelei gearbeitet, bis ich hörte, im Walzwerk brauchen sie kräftige Männer. Unter der Erde hätte ich mehr in der Lohntüte gehabt, aber da wollte ich nicht runter. Vom Krieg braucht ihr nicht zu erzählen. Aber dass ich 45 Jahre am Hochofen gestanden habe, Tag- und Nachtschicht, das große Feuer durfte nie ausgehen. Und zweimal hätte es mich fast verbrannt, wenn ihr das noch wisst.
Ich hatte immer Angst, wenn Oskar auf Nachtschicht war und konnte nicht schlafen. Bei der Arbeit habe ich dann Kaffeebohnen gekaut, damit ich nicht einschlafe. Die gingen aufs Herz.
Dann sind Sie höchstwahrscheinlich...
Seine Frau.
Ja. Und wo haben Sie Ihren Mann kennengelernt?
Auf dem Schützenfest, beim Tanz im Zelt.
Johanne war Verkäuferin. Ein jüdisches Kaufhaus, direkt am Markt.
Also, Hinterpommern, Ziegelei, Walzwerk, Schützenfest, Hochofen, Nachtschicht, kein Krieg. Ich denke, wir wären dann soweit.
War ein stattlicher Kerl, der Oskar.
Ein gewöhnlicher Walzwerker.
Unser Vater nämlich war Portier.
Das ist Anna, meine große Schwester.
Schön, dass Sie auch gekommen sind, Frau...
Fräulein. Fräulein Spengler.
Ah ja.
Eine ledige.
Selbstständige Schneiderin.
Und mit Jesus verheiratet.
Das muss ich mir nicht sagen lassen. Walzwerker.
Der Ostwind verteilt den Dreck aus dem Walzwerk zwar einigermaßen gerecht über die ganze Stadt, aber am dreckigsten ist es doch in der Heinestraße, wo Tante Anna wohnt, die ihren Mädchennamen stolz durch die verrußte Stadt trägt. Weil sie sich vom vielen Nähen die Augen verdorben hat, sitzt nun in dem großen Baum vor ihrem Küchenfenster der graue Star und nimmt ihr das Licht weg.
Gib mir mal die Taschenlampe.
Sie sucht im Küchenschrank ihr Sparbuch.
Da ist es ja. Damit sollst du später mal studieren.
Kann ich doch einen Eierkuchen kriegen? Mit Zucker und Zimt?
Es ist schon ihr drittes Sparbuch. Die beiden anderen hat die Inflation gefressen. Trotzdem spart sie immer weiter und macht im Winter nur in der Küche Feuer, während der Rest der großen Wohnung in Eis und Finsternis liegt. Aber wenn ich den Mantel überziehe, den sie mir genäht hat, darf ich auch in der guten Stube spielen, wo sie früher mit ihren Freundinnen Kaffeekränzchen geflochten und die Tapeten noch ihr Vater geklebt hat. An den dunklen Wänden nur ein einziger heller Fleck, die Toteninsel.
Was spielst du denn da?
Habe in einer Truhe Schnittmuster und Modehefte entdeckt. Schneide Figuren aus, stelle sie hinter den großen, kalten Kachelofen und warte, dass sie in der Dämmerung lebendig werden.
Versündige dich nicht, mein Kind. Gott allein ist der Schöpfer.
Tante Anna?
Ja?
Warum hast du keinen Mann?
Weil die sich alle nur in ein gemachtes Bett legen wollen.
Das breite Ehebett im Schlafzimmer hat sie von ihren Eltern geerbt. Eine Hälfte ist mit alten Zeitungen bedeckt und wird nur bezogen, wenn ich bei ihr übernachte. Vorm Schlafengehen zeigt sie mir am Nachthimmel einen Feuerschein.
Das ist das Himmelstor. Von dort oben schaut der liebe Gott auf uns herab.
Es ist das Feuer des Hochofens. Aber ich lasse sie in ihrem Glauben.
Komm, wir gehen schlafen.
Das Bett ist eisig, aber wenn ich mich an sie herankuschele, taut es langsam auf.
Du schläfst ja gar nicht. Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich Damon den Dolch im Gewande.
Damit ich einschlafe, rezitiert sie Balladen aus ihrer Schulzeit.
Ihm schlugen die Häscher in Bande.
Schillers Bürgschaft.
Was wolltest du mit dem Dolche? Sprich.
Erlkönigs Töchter.
Entgegnet im Finster der Wüterich.
Des Sängers Fluch.
Die Stadt vom Tyrannen befreien.
Die weiß sie alle noch auswendig.
Das sollst du am Kreuze bereuen.
Und sofort bin ich wieder richtig wach.
Tante Anna, wer war John Maynard?
John Maynard war unser Steuermann. Aus hielt er, bis er das Ufer gewann. Er hat uns gerettet. Er trägt die Kron. Er starb für uns. Unsere Liebe, sein Lohn.
Alle gerettet, auch die Kinder?
Die Kinder zuerst.
Warum denn John Maynard nicht?
Jetzt schlaf aber endlich. Gute Nacht.
Gute Nacht. Es ist immer noch so hell.
Im Mondlicht schimmern Tante Annas Zähne. Auf dem Nachtschränkchen, im Wasserglas.
Gehen wir morgen auf den Friedhof?
Nur wenn du jetzt endlich schläfst.
Jeden Sonntag gießt und behagt sie ihre Eltern. Denn ungepflegte Gräber kann sie auf den Tod nicht ausstehen. Hier, unter dieser Edeltanne, da wird sie auch einmal liegen.
Versprich mir, dass du zu meiner Beerdigung kommst.
Wann denn?
Ich darf auf dem Friedhof nicht rennen und nur leise sprechen, weil die Toten ihre Ruhe brauchen.
Kindern, die nicht gehorchen, wächst die Hand aus dem Grab.
Ich sehe aber keine Hand.
Siehst du da drüben, da liegt mein Lehrmädchen, die ist ganz jung gestorben, weil sie immer mit Männern poussiert hat. Vor der Haustür, im Regen, hat sich eine Lungenentzündung geholt.
Was ist passieren?
Das kannst du deine Großmutter fragen.
Auf den Grabsteinen stehen Namen, für die sie früher genäht hat. Sie hat auch für Juden genäht.
In der Kristallnacht war die ganze Stadt auf den Beinen. Die haben sich aus den jüdischen Geschäften geholt, was sie kriegen konnten. Kleider und Mäntel, Schmuck und Tafelsilber. Sei nicht dumm, haben sie gerufen. Nimm dir auch was, nachher ist nichts mehr da. Aber ich bin weitergegangen. Nein, das waren keine schönen Zeiten.
Ja, so war das damals. Jetzt sollten wir aber... Ich habe nämlich anschließend noch eine Beerdigung.
Keine schönen Zeiten. Schön war es unter dem Kaiser.
Oh Tannebaum, der Kaiser hat in den Sack gehauen. Da kauft er sich einen Henkelmann und fängt bei Coop als Dreher an.
Oskar, jetzt hör mal auf damit. Wir haben so schöne Weihnachtslieder. Du fröhliche, du selige. Kirche Gnaden bringen.
Meine Schluss und mein Wille, sieh du über mich ein Unbändiger ein.
Der Hund macht Krieg.
Wenn dich jemand hört, sie holen dich ab wie Willi Burgdorf.
Mich doch nicht, keine Bange. Die brauchen mich im Walzwerk. Die brauchen Stahl für ihre Panzer.
Sei endlich still.
Werdet euch noch umgucken.
Es ist ein Ruß entsprungen aus einer
Braunschweig.
Sind das nicht unsere? Uns bestraft der Himmel. Lasst uns beten und Gott um Vergebung bitten. Vielleicht werden wir ja verschont.
Lieber runter in den Keller.
Vorsicht, Stufe. Macht doch das Licht an. Man kann sich ja den Tod holen. Ach du heiliger Strohsack.
Na, schon gut, seid ruhig.
Hört ihr? Die beten auch schon.
Versündige dich nicht, Oskar.
Ich glaube, jetzt habe ich den roten Faden verloren.
Ich als Schneiderin habe nie den Faden verloren.
War nicht gerade Krieg?
An den Krieg will ich nicht denken.
Einmal so aus heiterem Himmel, bei Bohnenkaffee und Buttertorte, erzählt er uns, wie er nach einem Bombenangriff tote Menschen aus den Trümmern holen musste.
Alle verbrannt. Auch die Kinder. So klein.
Mit seinen großen Händen zeigt er uns, wie klein sie waren.
Du grübelst so viel, Oskar.
Meine Großmutter wird dicker, immer dicker. Kann schwer laufen, fällt öfters hin. Einmal stützt sie auf mich und mein Arm muss in Gips. Als sie vor lauter Angst hinzufallen überhaupt nicht mehr rausgehen will, zimmert ihr mein Großvater ein Podest direkt am Fenster und stellt ihren Sessel drauf.
Er hat mir einen Thron gebaut.
Da sitzt sie nun, unsichtbar hinter der Gardine und kann beobachten, was unten auf der Straße und gegenüber bei Brotmanns passiert.
Die haben schon wieder Besuch. Meine Güte.
Auf dem Sofa daneben sitzt mein Großvater und zieht seine Uhr auf, nach der er lebt.
Oskar?
Ja?
Wie spät ist es eigentlich?
3:45.
Manchmal vergeht die Zeit gar nicht.
Wenn sie ihm zu viel redet, geht er in den Stadtwald und bringt mir auf verschlungenen Pfaden und einsamen Bänken das Grübeln bei. Da liegt auf einer Lichtung ein grauer Riese. 4 Meter groß, Gewehr bei Fuß, der unbekannte Soldat.
Komm, lass ihn in Ruhe, er muss ausschlafen.
Weiter zum Wasserturm mit der Krone, um den Froschkönig zu sehen. Aus seinem Maul kommt ein Wasserstrahl, der in ein großes Becken fließt und dann weiter in ein kleineres, aus dem die Hunde der Spaziergänger trinken. Und in der Dämmerung auch die Rehe.
Die kommen heute nicht mehr.
Wir können doch noch warten.
Aber Oma nicht.
Später geht mein Großvater ohne mich spazieren. Immer zur gleichen Zeit und immer dieselben Wege. Während meine Großmutter meist im Bett liegt. Er kocht, hält die Wohnung sauber, geht einkaufen, denkt an ihre Medikamente. Als sie stirbt, läuft er durch die Stadt und erzählt jedem, der sich nach seiner Frau erkundigt:
Bin früh aufgestanden, wie immer. Wollte in der Küche Feuer machen. Sie friert doch so schnell. Da habe ich aus dem Badezimmer ein Geräusch gehört. Sie ist wieder hingefallen, habe ich gemeint.
Er konnte es nicht fassen.
Sie war doch nun so groß und schwer. Aber hat in so einer kleinen Urne Platz.
Auch mein Großvater ließ sich verbrennen.
Wer war das?
Die Frau von der Verbrennung.
Was wollte die denn?
Na, Beiträge kassieren. Heute ist der erste.
Liebe Angehörige, liebe Trauergemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um Abschied zu nehmen von den sterblichen Überresten Oskar Schuberts. Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann, steht in den Herzen seiner Mitmenschen. So hat es Albert Schweitzer, der große Menschenfreund aus dem fernen Afrika, einmal ausgedrückt. Und so wollen auch wir uns fragen, was wir aus dem Leben des teuren Verstorbenen erzählen können.
Während die Orgel um Händels Lago trauert, verschwindet mein Großvater in der Versenkung. Wer möchte, wirft eine Blume hinterher. Anschließend sitzen sie alle gemütlich zusammen. Meine Mutter hat Apfelstrudel gebacken und die Stimmung wird langsam besser. Die Verwandtschaft feiert gern.
Möchte jemand einen Cognac zum Kaffee?
Ich, aber ohne Kaffee.
Das ist Gisbert, der Onkel meines Vaters. Hiltrud, seine Frau, feiert kurz nach dem Tod meines Großvaters ihren 70. Geburtstag. Und Onkel Gisbert bestellt beim ersten und einzigen Feinkosthändler der Stadt ein großes, kaltes Buffet. Bevor die Gäste kommen, verschwindet er im Keller, um Lachs und Moselwein zu probieren.
Na, zufrieden?
Schmeckt ausgezeichnet.
Na, war auch teuer genug.
Du, Josef? Wie kommst du in meinen Weinkeller?
Ich komme überall hin. Du jetzt übrigens auch.
Sollst viel herumgekommen sein. Bis nach Australien.
Neuseeland.
Ach ja, dein Sinn fürs Detail. Konntest stundenlang über eine winzige Schraube diskutieren.
Und du? Mit deinem absoluten Gehör für die Musik der Motoren. Brauchtest nur einen winzigen Augenblick hinzuhören und wusstest schon, wo es hapert.
Begnadete Tüftler, wir beide.
In unseren Köpfen spukte dieses kleine, billige Fahrzeug. Das luftgekühlte Familienauto.
Mit Vierzylinder-Boxermotor, 25 PS und 100 Kilometern Dauergeschwindigkeit auf der Autobahn. Ein Wunder für 1000 Reichsmark.
Dein Führer war begeistert.
Der Hitler war ein Fantast, aber ich kam mit ihm aus. Wer hat dich eigentlich geschickt?
Dein schlechtes Gewissen.
Und wer hat dir zur Flucht verholfen?
Warst du nicht froh, mich los zu sein, Gisbert?
Nein, Josef, ich habe dich vermisst.
Wie ich meine Konstruktionspläne.
Die wird die Gestapo mitgenommen haben nach deiner erfolgreichen Flucht.
Du hast sie den Nazis überlassen.
Hast du etwa keine Wiedergutmachung bekommen? Na also, gelitten haben wir schließlich alle. Ich, heimatloser Flüchtling, verarmt durch den Vormarsch des Kommunismus, hauste monatelang ohne Familie in den Werksruinen. Nachts huschten Ratten und Mäuse durch die leeren Hallen, ließen mich nicht schlafen, hatten schließlich auch Hunger. Aber da warst du längst in Australien, weit weg vom Schuss.
In Neuseeland.
Muss jetzt wieder nach oben, denn gleich kommt die hungrige Verwandtschaft. War schön, dich wiederzusehen, Josef.
Kein übler Tod, Gisbert. Den Lachs auf der Zunge.
Und das teure Buffet?
Mach dir keine Sorgen. Das schmeckt auch als Leichenschmaus.
Die Putzfrau.
Aber Vater, die kommt doch immer am Donnerstag. Und heute ist Mittwoch.
Ach so. Welcher Tag ist heute?
Donnerstag.
Und ich dachte Mittwoch. Mach aber nicht gleich auf. Frag erst, wer da ist.
Wer ist da?
Adolf Hitlers Putzfrau.
Moment.
Guten Tag.
Guten Tag. Aber Sie waren nicht Hitlers Putzfrau, oder?
Nein. Ich war Dr. Korbes Krankenschwester, aber das wollte niemand wissen. Sie kennen die Geschichte?
Aus Büchern. Das war im Krieg, als im Werk Bomben statt Autos gebaut wurden.
Ach, Bomben, Raketen, Flugzeugteile, Tellamin. Alles, was der Krieg so braucht.
Immer erst fragen, wer da ist.
Wer ist da bitte?
Bin schon da. Bin Gisbert, dein Großonkel. Glaube nicht, was in deinen Büchern steht, mein Junge.
Hast du das gewusst? Mit Dr. Korbes und seinen Kindern?
Dr. Korbes? Ich glaube, mein Arzt hieß anders. Ich habe ihn mal gefragt, als ich krank war, ob er nicht einfach die kaputten Körperteile austauschen könnte. Bei meinen Autos würde ich es genauso machen. Aber er meinte, in der Medizin sei man noch nicht so weit. Leider.
Immer erst fragen.
Die Tür stand offen. Ich bin Dr. Korbes. Wir kennen uns aus dem Wald.
Aber ich habe keine Kinderkrankheiten mehr.
Notdienst soll nach Ihrem Vater sehen. Wie geht es ihm?
Ja, geht schon. Sie waren lange nicht mehr hier, Herr Doktor.
Viel um die Ohren.
Wo stand eigentlich dieses Kinderheim?
Es hieß Ausländerkinderpflegestätte und stand am Waldrand.
Da, wo meine Schule?
Man hat die Baracken abgerissen nach dem Krieg und eine Schule gebaut.
Ich tat, was ich konnte, aber das Heim war immer überfüllt. Unvorstellbar. Obwohl Krieg war, wurden so viele Kinder geboren.
Die hat man nach der Geburt ihren Müttern weggenommen, damit sie gleich wieder im Werk arbeiten konnten.
Es war eben Krieg.
Im Heim bekamen die Kinder Krätze und Geschwüre, andere Brechdurchfall und Würmer. Nachts krabbelten gelbe Wanzen über ihre Körper. Dr. Korbes schaute einmal in der Woche vorbei, sonntags. Vorher musste ich die Fenster öffnen, aufräumen und sauber machen. Er stellte nur noch Totenbescheinigungen aus. Immer die gleiche Todesursache. Angeborene Lebensschwäche.
Eine durchaus zutreffende Diagnose. Sie hatten sich einfach zu früh von ihren Kindern getrennt, diese ausländischen Mütter. Und im Gegensatz zu deutschen Kindern vertrugen russische und polnische keine künstliche Nahrung. So war das eben. Und wer glaubt, es besser zu wissen?
Todesquote 100%. Die Beerdigung kostete 20 Mark pro Kind. Das mussten die Eltern bezahlen.
Sie ist verwirrt. Kein Wunder, war alles zu viel.
Traurige Geschichte, aber von solchen Dingen erfuhr ich ja nichts.
Sie hätten mir auch nicht helfen können. Als wir den Krieg verloren hatten, wurde ich zum Tode verurteilt. Wegen vorsätzlicher Vernachlässigung oder, wie es hieß, willful neglect.
Ja, die Sieger.
Ich jedoch, weil ich in allem Gottes Willen erkannte, bereitete mich in meiner Zelle in aller Gelassenheit auf den Tod vor, indem ich die Bibel studierte. Hätte man mich begnadigt, so wäre ich Missionar geworden. Aber trotz Gnadengesuche kirchlicher Kreise
hing der Dr. Korbes am Strick und ausgerechnet in Hameln.
Und der ganze Schwarm von Kindern folgte ihm nach. Und er führte sie hinaus in einen Berg, wo er mit ihnen verschwand. Die Eltern liefen haufenweise vor alle Tore und suchten mit betrübten Herzen ihre Kinder. Die Mütter erhoben ein jämmerliches Schreien und Weinen. Es waren im Ganzen 130 verloren.
300. Es waren 300.
Die Russen haben uns auch nicht besser behandelt. Das bringt der Krieg so mit sich. Mir persönlich ging es immer nur um die Lösung technischer Probleme. Von Politik verstand ich nichts. Ich kannte nur eines. Autos, Autos und Autos. Dem Auto unterwarf ich mein Leben. Und das gleiche Opfer verlangte ich auch von meinen Mitarbeitern. Mein Erfolg war auch ihr Erfolg. Ich wollte immer nur mein Projekt verwirklichen. Das Familienauto für 1000 Reichsmark. Es war so gigantisch, so unvergleichlich.
Mit wem sprichst du denn da die ganze Zeit?
Siehst Vater du den Erlkönig nicht?
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.
Beeil dich, du kommst zu spät.
Wer bist du?
Deine Zukunft. Enttäuscht?
Und wer bin ich?
Der Traum eines Fremden.
Und wie spät ist es jetzt?
Zu spät. Alle sitzen schon auf ihren Plätzen. Und Herr Becker schwingt seinen Geigenbogen.
Hättest du nicht früher eingreifen können? Jetzt muss ich wieder nachsitzen und komme zu spät zum Essen.
Vergiss Herrn Becker. Alles liegt vor dir.
Im Moment liegt Herr Becker. Nein, er steht vor mir.
Dem will er seine Wunder weisen in Berg und Wald und Strom und Feld. Die Trägen, die zu Hause liegen.
Bitte nicht.
Erquicket nicht das Morgenrot.
Herr Bäcker.
Sie wissen nur vom Kinderwiegen, von Sorgen, Last und Not und...
Bitte nicht, Herr Bäcker, bitte nicht nachsitzen.
Andere Fahrzeuge blieben stecken. Im Schnee, im Sand, im Schlamm. Doch er nicht. Ihm konnten weder afrikanische Hitze noch russische Kälte etwas anhaben. Aber da wart ihr noch nicht auf der Welt.
Aber heute, Herr Bäcker, heute bauen wir Autos für friedliche Menschen. Hier in unserer Stadt, in dem Werk, das unseren Vätern und Müttern Arbeit gibt. Sie fahren auf allen Straßen, unsere Autos. Und die Leute kaufen sie überall auf der Welt. Denn sie sind robust, praktisch, zuverlässig, sparsam im Verbrauch und familienfreundlich. Und jede Schraube sitzt.
Das hast du jetzt aber fein gesagt. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Darum wollen wir es für heute mal bei leichten Schlägen auf den Hinterkopf belassen.
Wo warst du denn so lange? Deine Puffer sind kalt.
Ich war im Wald.
Hast du dich verlaufen?
Nein, ich kenne den Weg.
War als Kind auch oft im Wald. Beeren pflücken mit meiner Mutter. Die hat sie dann auf dem Markt verkauft.
Und wie alt warst du da?
5 oder 6. Wenn ich müde wurde, trug mich meine Mutter auf den Schultern. Einmal, ich sehe das noch vor mir. Da kamen wir an einem Teich vorbei.
Die Teiche Böhmens sind wie Silberschalen. Gebettet in das satte Grün der Auen, auf ihre Spiegel Wolkenschatten fallen. Und etwas seufzt darin wie ewige Klage. Oh, die sehnsuchtsvollen Teiche der weißen Erinnerung.
Was?
Ach, nichts, habe ich irgendwo gelesen. Erzähl weiter.
Du liest zu viel.
Was war da im Teich?
Ein junges Mädchen hatte sich ertränkt, weil sie schwanger war. Weiße Teiche der Erinnerung?
Nein, Teiche der weißen Erinnerung.
Ach so.
Und dein Vater?
Hat alles versoffen. War am Ende nur noch Schrott da. Den verkaufte er beim Schrotthändler in der Stadt. 12 Kilometer durch den Wald. Ich musste den schweren Leiterwagen ziehen. Der Alte ging gemütlich nebenher und rauchte seine Pfeife. Der Schrotthändler war ein Jude, wollte nichts zahlen, hat nur gelächelt. Mein Vater hat geflucht. Jut, bleib Jut. Heute sehe ich das anders. Teiche der weißen Erinnerung?
Ja, der weißen Erinnerung.
Und dann, auf dem Rückweg, mein Vater saß betrunken im Leiterwagen und ließ sich ziehen, da habe ich in der Dämmerung auf einer Lichtung weiße Hirsche gesehen. Hab sie gezählt. Es waren 32 weiße Hirsche.
Eine Laune der Natur. Sind wahrscheinlich aus Indien über Persien nach Böhmen gekommen. Wer einen tötet, so hieß es früher, der muss noch im gleichen Jahr sterben.
Es gingen 3 Jäger wohl auf die Pirsch. Sie wollten erjagen den weißen Hirsch. Sie legten sich unter den Tannenbaum. Da hatten die 3 einen seltsamen Traum. Da hatten die 3 einen seltsamen Traum. Husch, husch, piff, paff, trara.
Nach dem Tod meiner Eltern besuchte ich im Traum die Stadt meiner Großeltern und erkannte sie nicht wieder. Tante Annas gute Stube mit der Toteninsel war jetzt ein Museum, durch das ich junge Frauen führte. Mitten in der Stube stand eine Orgel und Ich war stolz, weil mein Vater sie gebaut hatte. Den Frauen erzählte ich, das hier wäre mein Geburtszimmer, aber in Wirklichkeit war es mein Sterbezimmer. Und an meinem Totenbett, es war mit Zeitungspapier bezogen, saß Tante Anna.
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind.
Wie geht es dir?
Geht schon.
Hast dich ja im Altersheim nie blicken lassen.
Es tut mir leid. Ich war so beschäftigt. Mein Studium.
Dieses Heim hat mein ganzes Sparbuch gefressen. War leider nichts mehr übrig für dich.
Ich habe trotzdem studiert.
Warst du wenigstens auf meiner Beerdigung?
Ja, da war ich. Es hat geschneit.
Und? Wer war noch da?
Alle, die noch lebten.
Und die Predigt?
Pfarrer Westermann. Hat übrigens sehr gut über dich gesprochen.
Sie hat ja auch genug Kirchensteuer gezahlt.
Die Bemerkung kannst du dir sparen, Johanne. Auch du wirst mir meinen Jesus nicht madig machen. Hören wir auf zu streiten. Er braucht uns wieder.
Was hat er denn?
Er hat gebrochen.
Verstehe ich nicht. Du, Oskar, hast du ihm wieder Würstchen gekauft?
Ach, nur eins.
Macht euch keine Sorgen. Ich sterbe, aber es ist nur ein Traum.
Hast du noch einen Wunsch? Möchtest du meine Tasche nach Hause tragen?
Ich habe selber genug zu tragen, Herr Becker.
Stell dich nicht so an. Sag mir lieber, was können wir lernen von den Lilien auf dem Felde und den Vögeln unter dem Himmel?
Die Verstorbenen, so glaubten die Ägypter, würden auf Vogelschwingen in die Ewigkeit eingehen und an bestimmten Tagen auf die Erde und in den Totenleib zurückkehren.
Was bringen Sie den Kindern denn dafür einen Unsinn bei, Kollege Lohmann?
Andere Völker glaubten, die Toten könnten sich in eine Lerche oder einen Reiher verwandeln und für einen Tag bis zum Anbruch der Nacht ihr Grab verlassen.
Aber glaube, die Toten kehren nicht zurück.
Und was suchen wir hier? Warum träumt er von uns?
Weil er ein Träumer ist. Ein Hans Guck in die Luft.
Nachts ist er aus dem Bett gestiegen mit 40 Grad Fieber und aus dem Fenster geklettert.
Hab mir nichts dabei gedacht, Mutter, wollte bloß im Garten spielen.
Im Nachthemd. Hättest dir den Tod holen können.
Was hat der Junge bloß im Kopf? Man steckt ja nicht drin in ihm.
Hat es doch immer gut bei uns.
Hab ihm Eierkuchen gemacht mit Zucker und Zimt.
Torten gebacken zu seiner Konfirmation. Alles mit guter Butter. Wunderbar, 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 wie eine Kuh mit Pferdehaar.
Die gute Wurst aus eigener Schlachtung. Leberwurst, Blutwurst, Regenwurst.
Schlachter vorne fett. Mir wird heute noch schlecht.
Jetzt sei nicht undankbar. Wir waren froh, dass wir die Schweine im Keller hatten. Du hast es ja nicht miterlebt. Krieg. Und Hunger. Ich träume heute noch davon.
Aber du hast mir nie etwas erzählt.
Hast du mich denn gefragt?
Er hat lieber gelesen. Aber wenigstens haben wir einen geraden Menschen aus dir gemacht.
Gerade stehen, gerade sitzen, gerade gehen und nachts gerade liegen. Im Gipsbett. Gipsbett und Zahnspange. Zwei Korrekturversuche. Wenn ich mich weigerte, hast du gesagt, dann lauf doch rum wie Quasimodo.
Das soll ich gesagt haben?
So etwas hätte dein Vater nie gesagt.
Hat er aber.
Einen Drachen habe ich dir gebaut.
Den schönsten Drachen mit dem längsten Schwanz. Und ich ließ ihn abstürzen ins Stoppelfeld. Er war sofort kaputt. Und du hast so lange daran gearbeitet. Im Keller, Vater.
Wir wollen noch einmal für ihn beten.
Seid ihr zurück? Oder wart ihr niemals weg? Willkommen im Mückenparadies.
Paradies? Die Hölle ist das hier. Bin ganz zerstochen.
Wo kommst du denn her, Katze?
Zuerst war ich in Ägypten. Da wandelte ich unter Göttern. Später wurde ich verbrannt und vergiftet. Seitdem bin ich fast überall gewesen. Nur nicht im Paradies, wo ich vor allem meine Decke vermisse.
Aber schau dich nur einmal um. Ein unberührtes Urstromtal, tiefe Eichenforste und liebliche Hügel, geschliffen von Gletschern vor Jahrtausenden. Und die Grabanlagen aus der Jungsteinzeit, 4000 Jahre vor unserer Zeitrechnung.
Vor meiner nicht.
Hier, wo schon die Jäger der Eiszeit den Rentierherden folgten und ihre Jagdrufe über die Heide gelten, wollte unser Führer eine Stadt aus dem Boden stampfen, eine vorbildliche deutsche Arbeiterstadt mit breiten Straßen und Häusern, in denen es eine Lust sein würde, zu leben.
Unsere Städte hat er in Grund und Boden gestampft.
Du bist verbittert, Josef. Es war doch auch dein Traum, oder?
Ja, und ich wünschte, ich könnte daraus erwachen.
Einmal, als ich bei strömendem Regen in meiner mollig warmen Limousine saß, überholte mich ein junges Paar auf dem Motorrad, frierend und durchnässt bis auf die Haut. Da hatte ich eine Vision. Ein einfaches, preiswertes Auto für jedermann. 4 Räder und ein Dach. Dann wären die kleinen Leute nicht mehr jedem Wetter ausgesetzt.
Und du hast es geschafft, Gisbert. Schau sie dir an. Da sitzen sie nun in ihren Fahrzeugen, haben es warm und familienfreundlich. Und sie kommen voran.
Hoffentlich ist noch genug Schnee da, wenn wir ankommen.
So schnell taut er nicht.
Seit 6 Uhr früh im Auto, am Sonntag, wo keine Schule ist. Nachts gebetet, es möge nicht schneien. Dichte Schneeflocken. Vater ist begeisterter Skifahrer, der Harz nicht so weit. Habe Weihnachten neue Skier mit Sicherheitsbindung bekommen, sollte mich eigentlich freuen. Meine letzte Hoffnung, der Wagen möge bei dieser Kälte nicht anspringen. Aber er springt an, zuverlässig und treu, wie er ist. In Braunlage erwartet mich der Idiotenhügel.
Kannst du mal anhalten?
Wir stehen sowieso.
Ich glaube, ihm ist wieder schlecht.
Habt ihr die Kotztüte vergessen? Ich kann ihn hier nicht rauslassen.
Wie im Gefängnis.
Was weißt du schon vom Gefängnis? Ich war im Gefängnis als Soldat.
Erzähl ihm das später. Kannst du nirgends abbiegen?
Wie denn? Lässt mich doch keiner raus.
Wo wollen die bloß alle hin?
In den Harz, wie wir.
Ich wollte sowieso nicht mit.
Es kommt gar nicht in die Tüte. Du brauchst Bewegung.
Wo ist denn hier Bewegung?
Da vorne bewegt sich was.
Irgendwann wird es schon weitergehen. Es geht ja immer weiter. Wir haben Schlimmeres durchgemacht. Da warst du noch nicht auf der Welt.
Aber ihr...
Das kannst du uns glauben.
Tue ich ja auch.
Na, endlich. Es geht weiter.
Weiße Hirsche. Hörspiel von Gerold Ducke. Die Rollen und ihre Darsteller: Alfred, Jörg Hartmann. Alfred als Kind: Jordi Leon Sun. Vater: Walter Renneisen und Robert Dölle. Mutter: Susanne Barth und Mareike Hein. Großmutter: Marianne Roger. Großvater: Ernst August Scheppmann. Tante Anna, Ilse Strambowski. In weiteren Rollen Ralf Drexler, Walter Gontermann, René Heinersdorf, Jürgen Christoph Kamke, Thomas Balu Martin, Jona Müß, Bernd Rehäuser, Volker Risch, Simon Roden und Gabriele Schulze. Musik Andreas Bick. Technische Realisation Ernst Hartmann und Hanna Steger. Regieassistenz Pia Frede. Regie Beatrix Ackers. Produktion Saarländischer Rundfunk 2016.